Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Machen wir es kurz. Der Titel unserer heutigen Sendung, der liest sich zunächst wie ein Druckfehler. 6 sichere Wege, Wachstum und Gesundheit zu vermeiden. Sie werden jetzt sicher einwenden, dass es wohl niemanden gibt, der freiwillig Lebenswege einschlägt, die Wachstum und Gesundheit vermeiden. Doch viele unserer Hörer wissen aus eigener Erfahrung, es gibt diese Wege. Und unser Studiogast, der weiß aus Erfahrung, es gibt Wege, die herausführen, hinein in Wachstum und Gesundheit. Grüß Gott und ganz herzlich willkommen in der Lebenshilfe, Herr Dr. Stadtmüller. Schön, dass Sie heute wieder bei uns sind.
Ja, grüß Gott.
Ich darf Sie mit einigen Worten unseren Hörern vorstellen. Dr. Stadtmüller ist Jahrgang 1950. Er studierte Medizin und Philosophie. Er ist Facharzt für Neurologie, Psychiatrie sowie psychotherapeutische Medizin. Herr Dr. Stadtmüller, eigentlich ist es doch eines der erklärten Ziele unserer Gesellschaft, Gesundheit und auch persönliches Wachstum zu fördern. Es vergeht ja kein Tag, an dem nicht in irgendeiner Form in den Medien über Gesundheit berichtet wird. Es scheint daher nahezu unglaublich, dass Menschen Lebenswege einschlagen sollten, die jetzt Wachstum und Gesundheit nicht fördern. Wie ist denn das zu erklären?
Ja, das sind da einige Aspekte dazu. Das eine ist, die Diskussion über Gesundheit, die ist natürlich so alt, wie wir Menschheitsgeschichte überschauen. Auf der anderen Seite ist in das Wort und die Idee von Gesundheit, etwas für Gesundheit tun, AOK, die Gesundheitskasse etc., ist eigentlich erst die letzten 15 Jahre wieder aufgekommen. Vorher war die Idee, wir machen gute Diagnostik und wenn wir was gefunden haben, eine Krankheit, dann machen wir gute Therapie. Und die dritte Säule der Medizin, der Heilkunde überhaupt, die dritte Säule neben der Diagnose und neben der Therapie, nämlich die Prophylaxe. Was tue ich, um gesund zu bleiben, wenn ich gesund bin? Oder was tue ich, wenn ich krank war und wieder gesund geworden bin, um nicht mehr erneut zu erkranken? Diese dritte Säule, auf der die Heilkunde auch immer ruhte, die ist in den letzten 200 Jahren sehr, sehr vernachlässigt worden. Und erst als die Geldhähne jetzt zu waren, als kein Geld mehr für diese Form der Medizin genügend da ist, die wir in den letzten Jahrzehnten hatten, da besinnt man sich auf die Prophylaxe. Das heißt, wie bleibe ich gesund? Und dann ist wieder, das sind salutogenetische Aspekte, prophylaktische Aspekte, Vorbeugung etc. sind wieder ganz stark im Schwange.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Dr. Stadtmüller beginnt jetzt seinen Vortrag 6 sichere Wege, Wachstum und Gesundheit zu vermeiden. Lieber Dr. Stadtmüller, das Mikrofon gehört Ihnen. Bitte.
Ja, als erstes möchte ich Sie, liebe Hörerinnen, Sie, liebe Hörer, begrüßen am heutigen Vormittag und fühle mich geehrt, dass Sie an diesem Tag mir am Radio zuhören wollen oder, wenn es denn möglich wäre, mir ein Stück weit folgen, mit mir ein Stück weit des Weg des Nachsinnens zusammengehen. Wie Herr Miller sagt, es ist wirklich sehr bemerkenswert, dass Menschen Wege einschlagen, die entweder klarerweise und offensichtlicherweise oder etwas verborgenererweise sie hindern, gesund zu bleiben oder gesund zu werden, beziehungsweise ihr gesamtorganismischen Wachstum eher zurückhalten. Und dennoch ist das eine völlig allgemeine Erfahrung. Es ist in gewisser Weise, weil ich an einem katholischen Radio jetzt spreche, so wie der heilige Paulus sagt, das Gute, was ich tun will, das tue ich nicht und das wenig Gute, das Schlechte, was ich nicht tun will, das tue ich. Das ist eine Erfahrung, die man natürlich, wenn man das theologisch ganz hoch formulieren will und durchdenken will, vielleicht mit der Erbsünde in Verbindung bringen kann mit diesem Bewusstsein, was nicht nur die Bibel hat, sondern was in vielen Kulturen da ist, dass wir aus einer ursprünglichen Form, wie wir gemeint sind, wie wir gedacht sind, wie wir sein könnten, wie wir idealerweise sind, gefallen sind und das nicht schaffen, im vollen Umfang wieder so zu werden. Das bezieht sich auf die körperliche Gesundheit, das bezieht sich auf die psychologische Gesundheit, es bezieht sich auch auf die moralische Gesundheit, es bezieht sich, wenn wir das so formulieren dürfen, auf die Gesundheit unserer Intentionen, das heißt unseres Willens und so weiter. Und man kann sich dabei aufhalten, man kann sagen, naja, es ist eben so, schrecklicherweise bin ich eben ein schwacher Mensch und falle immer wieder zurück und so ist es eben und ich, trotzdem bemühe ich mich und so weiter. Und das ist sicher eine mögliche Art, sich das zu vergegenwärtigen, aber es hilft meistens nicht weiter. Denn nach einem Jahr ist es immer noch so und nach zwei Jahren ist es dann häufig immer noch so. Und mein Eindruck ist, dass es mir eher weiterhilft, sich zu vergegenwärtigen, wie mache ich es denn, dass ich meine Gesundheit beschädige oder vermeide, noch gesünder zu werden. Und wie mache ich, dass ich mein seelisches und geistiges Wachstum hintantreibe, dass ich es beschädige, dass ich vermeide, weiter zu wachsen. Weiter zu wachsen, in dem Sinne von Angelus Silesius, einem schlesischen Dichter, der den Imperativ formuliert hat, werde, der du bist. Und dieses Paradoxon, wir wollen werden, so wie wir spüren, dass wir eigentlich gemeint sind. Und wir wissen gleichzeitig, wir sind noch nicht dort. Und ich habe einige von solchen häufigen Wegen, wie Gesundheit und Wachstum vermieden werden können, aus der Erfahrung mit vielen Menschen mir mal aufgeschrieben und möchte Ihnen einige nahe bringen. Natürlich, wie Herr Miller schon sagte, letzten Endes mit dem Wunsch, das scharf zu erkennen und eine Gegenposition vielleicht einnehmen zu können. Eine Gegenposition nicht absolut, sondern milde. Ich schlage vor, dass jemand, der an sich etwas ändern will, was sehr schwer zu ändern ist, dass er auch etwas milde mit sich umgeht. Das führt uns zu dem ersten dieser Wege, Wachstum und Gesundheit zu vermeiden. Das habe ich so formuliert, von jetzt ab ganz anders und für immer. Also wenn jemand diese Vorstellung hat, von jetzt ab muss es ganz anders werden und zwar für immer, dann ist das an sich sehr plausibel. Das ist ganz, erst einmal ganz wunderbar klingt das, ja, das ist ein heroischer Schritt. Ich möchte jetzt ganz anders werden und zwar für immer. Dass diese Form von Silvestervorsätzen ab 1. Januar, 0 Uhr, mache ich alles für immer anders. Ich rauche nie mehr und ich mache Sport und ich trinke nur noch wenig Alkohol, etc. Ja, für immer. Und die Silvestervorsätze sind ja meist jene Vorsätze, die kürzeste Überlebensdauer haben. Also bis zum Rückfall sind es meistens dann nur wenige Tage. Und mir scheint, dass die Struktur dieses Vorsatzes von jetzt muss es anders werden und zwar für immer, dass die ungünstig ist. Die ist zwar von der, vom Wunsch her, vom Ziel her, sehr verständlich und wunderbar, aber psychologisch ist es ungünstig. Ich mache mal ein sehr drastisches Beispiel, dann wird es etwas deutlicher. Wenn jemand zum Beispiel eine Heroinsucht hat oder sich mit Rauchen zu Tode raucht, also 60 Zigaretten raucht, und dann kann er ja darauf warten, dass sein Leben kürzer wird, in aller Regel. Und er nimmt sich vor, von jetzt höre ich auf, und zwar für immer. Dann ist das der scheinbar bestmögliche Vorsatz. Wir würden sagen, ja, klingt so, dass das eigentlich das Beste ist, was du anstreben kannst, und wir wünschen dir viel Glück, dass du es erreichst. Die Leute, die sich damit sehr beschäftigt haben, mit Süchten zum Beispiel, so die Selbsthilfebewegung, zum Beispiel vom Typ der anonymen Selbsthilfegruppen, die ja Millionen Leute in den letzten paar Jahrzehnten geheilt haben, die sagen, das darfst du nicht tun, du sollst nicht sagen für immer, sondern die haben den Spruch nur für 24 Stunden. Also bei dem Alkoholismus, lass das erste Glas stehen für 24 Stunden. Zum Heroinsüchtigen sagen die Leute, die in der Selbsthilfegruppe sind, die selber betroffen sind, sagen, okay, für 24 Stunden nimmst du kein Heroin mehr ein. Und man kann daran sehen, dass das eigentlich nicht plausibel ist. Denn man sagt ja, das ist ja so schlimm, dieses Gift, ich muss es ja lebenslang weglassen. Aber psychologisch ist es nicht günstig, das sich vorzunehmen. Und zwar deshalb, weil die Seele Tendenz hat zu revoltieren. Die Seele revoltiert gegen sozusagen absolute Verordnungen. Vor allem dann, wenn sie ungewohnt für die Seele sind. Also die Seele sagt, das ist mir zu viel für immer und dann lasse ich es gleich ganz sein. Und das ist dann eben der Typ Silvestervorsatz, nach 3 Tagen ist er gebrochen. Wenn ich dagegen mir vornehme für den nächsten Tag, also für die nächsten 24 Stunden, dann ist das ein Zeitraum, den die Seele sozusagen sich vorstellen kann und ihre Kräfte wägen kann und bündeln kann, um diese Zeit zu, was hätte ich gesagt, überstehen, um diese Zeit wirklich das neue Programm, beispielsweise die Abstinenz von Rauchen oder beispielsweise einer Kaufsucht nicht mehr nachzugehen oder beispielsweise einem gehässigen Klatschsucht nicht mehr nachzugehen oder beispielsweise irgendeinem Charakterfehler auch nicht mehr nachzugehen. Und dass ein Tag und eine Nacht scheint eine überschaubare Einheit zu sein, sodass ein Vorsatz, ja, das wäre jetzt dann der ein Weg, Wachstum und Gesundheit zu fördern, wäre eben nicht von jetzt ab anders für immer, sondern von jetzt ab mache ich es etwas anders für die nächsten 24 Stunden. Und dann kommen die nächsten 24 Stunden. Ein Eremit, ein Ordensoberer eines eremitischen Ordens, der sagte mir mal, das hat mich wirklich außerordentlich erstaunt, dass es ein außerordentlich strenger Orden war, weil sie es wirklich geschwiegen haben und so in einzelnen Zellen sich nur zum Gebetszeiten getroffen haben und so weiter. Der sagte mal, wir erlauben unseren Mönchen nicht überstarke Fasten. Und dann war die Begründung für mich sehr interessant, denn er fügte an, weil sonst die Natur zurückschlägt. Er hat sogar gesagt, in den ersten 7 Jahren erlauben wir das nicht. Weil sonst die Natur zurückschlägt. Also wir überspannen den Bogen der Natur nicht. Und ich möchte Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ermutigen, wenn Sie einen Fehler bei sich kennen oder wenn Sie eine Gewohnheit ablegen wollen oder wenn Sie eine Gewohnheit, die Sie nicht entwickeln konnten, eben entwickeln wollen, etwas humorvoller werden oder etwas aufmerksamer werden für die Bedürfnisse von anderen Menschen oder was auch immer, dass Sie kein Projekt machen, von jetzt muss es anders werden für immer, sondern dass Sie ein Projekt machen, eher in Milde, aber mit Ernst, ich mache es für 24 Stunden. Und das scheint mir auch dieser psychologische Sinn von der alten Gewissenserforschung am Abend zu sein. Man reflektiert 24 Stunden, die letzte Nacht und den letzten Tag und gibt sich Rechenschaft. Für die religiösen Menschen gibt Rechenschaft vor Gott und plant die nächsten 24 Stunden und nicht das nächste ganze Leben. Und damit sind wir auf einem sozusagen weniger heroischen Programm, aber einem Programm, was in kleinen Schritten weiterführt. Und ich glaube, relativ viele sehr gute Seelenführer, jetzt auch unter den Heiligen, die was geschrieben haben, beispielsweise Pater Pio, beispielsweise die sogenannte kleine Therese, haben für kleine Schritte geworben. Sie haben häufig auch gesagt, wie mühsam es für sie war, immer wieder kleine Schritte zu machen. Pater Pio hat das sehr deutlich in seinen Briefen, mit sehr lesenswert, der Auswahl von seinen Briefen, hat es ganz deutlich gesagt. Gut, das war von jetzt ab anders und für immer. Vorschlag, von jetzt ab ein wenig anders für die nächsten 24 Stunden. Ein zweiter, recht sicherer Weg, Wachstum und Gesundheit zu vermeiden. Und es ist vielleicht nicht so extrem schlimm, wenn wir Wachstum und Gesundheit für eine halbe Stunde vermeiden. Und wir denken wieder dran, wir gehen wieder auf den richtigen Weg. Das ist im Allgemeinen nicht so ein großes Problem. Das Problem ist, wenn wir es für 20 Jahre vermeiden, dann ist es wirklich ein Problem. Und der zweite Weg, Wachstum und Gesundheit zu vermeiden, ist, den ich Ihnen vorstellen möchte, ist, den habe ich so formuliert, ich gehe erst ins Wasser, wenn ich schwimmen kann. Es ist natürlich klar, dass wenn jemand nicht schwimmen kann und er geht ins Wasser, was zu tief ist, dann stirbt er. Gut. Es ist auf der anderen Seite klar, wenn jemand Schwimmen nur im Trockenen übt, lernt er nicht schwimmen. Also logisch wäre es klar, dass niemand schwimmen lernen kann, denn im Wasser würde er sterben, weil er nicht schwimmen kann und an Land kann er es nicht lernen. Trotzdem lernen fast alle Leute schwimmen. Aber psychologisch ist die Doktrin bei vielen Menschen, ich mache erst dann etwas, wenn ich es ganz perfekt oder weitgehend perfekt kann. Ich traue mich erst dann etwas zu machen, wenn ich es ganz perfekt kann. Und ich muss es auf irgendeine Weise schaffen, es perfekt zu können, bevor ich mir und vor allem anderen zumuten kann, dass ich es überhaupt mache. Und das ist eine ziemlich finstere Doktrin, die tatsächlich Wachstum und Gesundheit für sehr lange Zeit vermeiden kann. denn damit komme ich sozusagen gar nicht ans Üben. Der richtige Aspekt ist, also die richtige Variante wäre dann, ich beginne Schwimmen zu üben, selbst wenn ich noch nicht kann. Das heißt, ich mache etwas, auch wenn ich es noch nicht kann. Ich mache etwas und rechne mit Sicherheit damit, dabei Fehler zu machen. Ich bejahe sogar Fehler zu machen. Also Fehler sind dann sozusagen kein Unfall, sondern Fehler sind eine Notwendigkeit auf dem Übungsweg. Und wenn ich Übung so sehe, dass ich mit Fehlern langsam eine Fertigkeit erwerbe, dann komme ich eher auf einen Weg, der dazu führt, dass ich tatsächlich neue Fertigkeiten erwerbe. Also wenn Sie beispielsweise sich in irgendeiner Weise verändern wollen, ein Talent, was Ihnen von Gott gegeben ist, was Sie in sich spüren, entwickeln wollen, produktiv werden wollen. Ja, wir sollen ja mit dem Talent wuchern sogar. Wir sollen ja das Licht nicht unter den Eimer stellen, wo es übrigens nicht nur nicht leuchtet, sondern sogar erstickt, weil es kriegt er dann keine Luft mehr. Das ist also ein sehr finsteres Gleichnis von Jesus Christus. Wenn du dein Licht unter den Scheffel stellst, dann löschst du es. Also dann heißt, dann gehst du destruktiv mit einem Geschenk, was du von Gott hast, um. Nicht nur, dass du es nicht zeigst, sondern du ruinierst es auch noch. Also wenn eine Hörerin oder ein Hörer den Wunsch hat, etwas zu tun, was sie nicht tun kann, und die Doktrin hat, das Konzept im Kopf hat, die Vorstellung hat, es perfekt tun zu müssen, ja, ich gehe erst ins Wasser, wenn ich schwimmen kann, ich spiele erst Theater, wenn ich super gut Theater spielen kann, ja, ich schreibe erst ein Gedicht, wenn ich ein perfektes Gedicht machen kann, ich male erst ein Porträt, wenn ich ein perfektes Porträt malen kann, etc., ich lade erst 12 Leute zum Essen ein, wenn ich perfekt kochen kann. Und diese ganzen Projekte, sobald dieser Perfektionismus da ist, ich muss es perfekt können oder ich muss es weitgehend perfekt können, dann führt das dazu, dass viele Menschen kleinmütig werden und gar nicht anfangen, weil sie ja auch einsehen, zu Recht, ich kann es nicht perfekt. Und das ist ein ruinöser Umgang mit der eigenen Fähigkeit zu wachsen. Ein ruinöser Umgang, der aber so aussieht, als wäre es das Vernünftigste von der Welt. Aber psychologisch ist es zerstörerisch, weil es Talente, Fähigkeiten blockiert, nicht mehr erlaubt, sie gut üben zu können. Also der Weg wäre, ich gehe ins Wasser, obwohl ich noch nicht schwimmen kann, aber ich hole mir Unterstützung, ich suche einen Schwimmlehrer, ich suche Begleitung, ich suche mir Leute, die das erklären, ich hole mir Hilfsmittel etc. Beziehungsweise, wenn Sie eine Fertigkeit, die Sie wenig kultiviert haben, kultivieren wollen, dann hieße das, ich beginne, das ins Werk umzusetzen, wissend, dass es ich nicht nur nicht so gut kann, sondern wissend, dass es mir vielleicht peinlich ist, weil ich es nicht so gut kann, und wissend vor allem, dass ich Fehler machen werde. Und die Fehler gehören zum Lernprozess. Es ist wie bei einem kleinen Kind. Ein kleines Kind, wenn es laufen lernt, dann fällt es die meiste Zeit hin oder sitzt auf dem Hosenboden. Wenn es laufen lernt, läuft es kaum 10% der Zeit. Das macht aber nichts. Es freut sich sogar, wenn es wieder auf den Hosenboden plumpst, dann steht es wieder auf oder krabbelt wieder weiter. Und es übt. Es übt, indem es hauptsächlich Fehler macht. Erlauben wir uns, Fehler zu machen und uns von der inneren Weisheit führen zu lassen. Dazu möchte ich Sie anregen. Das war der zweite Aspekt, der zweite Weg, sicherer Weg, Wachstum und Gesundheit zu vermeiden. Eine Variante von diesem zweiten Weg wäre das, was ich als dritten Weg, Wachstum und Gesundheit zu vermeiden, formuliert habe. Das heißt, stammt jetzt nicht von mir, das haben andere Leute formuliert, ich weiß gar nicht mehr, von wem es ursprünglich stammt. Das heißt, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Während bei ich gehe erst ins Wasser, wenn ich schwimmen kann, die Person die gesamte Aufgabe an sich selber bindet, also ich muss alles richtig machen, ist bei wasch mich, aber mach mich nicht nass, wird das Problem in den Nächsten hinein verlagert. Und es gibt viele derartige unmögliche Konstruktionen. Also Leute sagen, ich würde ja mehr beten oder ich würde ja in 14 Tage in der Stille Kontemplation machen, wenn ich nicht, von anderen Leuten jetzt irgendwie 200.000 Euro bekommen würde oder wenn ich andere Dinge geregelt bekäme, wenn irgendjemand was für mich tun würde. Und Sie können eine Hilfe, die eine tatsächliche Hilfe wäre, ja, nämlich gewaschen zu werden und dabei nass zu werden, nicht annehmen, weil Sie eine Bedingung damit verknüpfen, die das unmöglich macht. Also beispielsweise, wenn jemand ein Gelehrter werden will und dann muss er irgendwie Artikel schreiben, muss ein Examiner machen, muss diese und jene Kenntnisse erwerben und dann irgendwelche Bücher schreiben und viele Vorträge halten und jemand sagt zu ihm, du pass mal auf, da ist ein ganz wichtiger Kongress in Buenos Aires und da haben wir ein paar Daten und das wäre doch ganz interessant, das passt zum Thema und meld doch was an und fahr hin. Und dieser Mensch sagt, ja, kann ich nicht, weil ich fühle mich erstens zu dumm und zweitens kann ich kein Spanisch und drittens finde ich, dass wir zu wenig Aussage damit verbinden und fünftens ist es mir irrwitzig peinlich, vor 200 Leuten zu sprechen, das schaffe ich gar nicht. Und sechstens habe ich Flugangst. Ja. Und dann hat er sozusagen fünf gute Gründe vom Typ, mach mich nicht nass, um diese fantastische Möglichkeit in Buenos Aires einen wichtigen Karriereschritt zu machen. Das ist ja nur ein Beispiel, auszuschlagen. Das heißt, er lässt sich nicht waschen, er lässt sich nicht helfen, weil er nicht nass werden will. Und ich glaube, dass in vielen Biografien es unglaublich große Geschenke gibt, die Menschen bekommen. Aber die Geschenke sind ja eben Geschenke. Geschenke heißt ja nicht, dass wir sie mit Zwang bekommen. Sondern Geschenke sind Angebote. Und wir können Geschenke annehmen und wir könnten sie ablehnen. Und dass viele tatsächlich Geschenke, sehr große Geschenke, die nach meiner Erfahrung, wenn sie das erste Mal kommen, auf dem goldenen Tablett kommen, man muss nur Danke sagen und es nehmen, dass sie sie ablehnen, weil sie irgendwas damit verbinden, was in irgendeiner Weise schmerzlich oder peinlich oder ängstigend oder unsicher machend ist oder wo sie einfach unaufmerksam sind. Und wenn man ein Geschenk ausschlägt, was man vom Schicksal oder vom Herrn in der Höhe bekommt, um zu wachsen, um größer zu werden, um die Eingeborenen, die mit einem Geborenen Talente zu entfalten, und man schlägt das aus, ein solches Geschenk, dann ist meine Erfahrung die, dass es nochmal kommt. Es kommt das zweite Mal auf einem silbernen Tablett und man muss etwas dafür tun. Wenn man es wieder ausschlägt, kommt es auf einen Porzellanteller und man muss ziemlich viel dafür arbeiten. Und schlägt man es nochmal aus, dann kommt es auf einen Blechteller und man muss sich richtig ins Zeug legen, um das zu erreichen. Also man bekommt, glaube ich, von der Allmacht, langmütig wie der Herr in der Höhe wohl ist, bekommt man Geschenke immer wieder, aber beim ersten Mal sozusagen könnte man es ganz leicht annehmen. Und meistens kann man es nicht oder nehmen es Leute nicht an, weil sie diese Doktrin haben, wasch mich, also tu mir was Gutes, aber mach mich nicht nass, was gar nicht geht. Und deshalb würde ich Sie gerne anregen, zu sehen, genau mit wachem, nüchternen Blick, Ihren Alltag, zum Beispiel den heutigen Tag, die nächste Stunde, die nächsten zwei Stunden anzugucken, welches Geschenk bekomme ich im Moment in den nächsten zwei Stunden? Gibt es ein Geschenk? Es kann von innen kommen, es kann von außen kommen. Es kann ein innerer Impuls, ein Traum, eine Vision, eine Erinnerung sein. Es kann von außen eine Anregung sein, die vielleicht den Charakter eines ziemlich großen Geschenks hat. Und die wir, weil wir nicht drüber nachdenken müssen, weil wir erstmal einkaufen müssen oder irgendwas an sich Unwichtiges machen müssen, meinen zu müssen, dann ablehnen. Und die Leute, die sehr, sehr aufmerksam sind, die sehr, sehr zentriert sind, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie bereit werden zu reagieren. Und wenn ich in Radio Horeb spreche, dann darf ich auch sagen, man kann das auch an Jesus Christus so gut studieren im Neuen Testament, wie bereit er war, von sich führen zu lassen, auch von Leuten, die ganz unweise waren, die ihn irgendwo am Mantel gezupft haben. Und er hat sich in Anführungsstriche ablenken lassen. Er ist diesen Impulsen auch gefolgt. Er ist spontan auf Menschen zugegangen. Natürlich hatte er diese Linie, diese innere Linie, aber es war nicht eine Linie sozusagen, die aus ihm quasi als Mensch so kam, seine Souveränität, seine Autonomie, sondern die kam aus einer innigen Verbindung mit dem Vater. Er hat immer diese Verbindung mit dem Vater gesucht und diese innigste Verbindung, die hat ihn sozusagen wie zu einer lodernden Flamme gemacht. Und ein Stück weit von dem können auch andere Menschen in der Nachfolge durchaus bekommen, dass sie ganz aufmerksam werden für den Geschenkcharakter und akzeptieren, dass man ab und zu nass wird, wenn man gewaschen wird. Und nicht eine verunmöglichende Doktrin im Kopf hat, ja, ich möchte gewaschen werden, aber ich möchte nicht nass werden. Denn manchmal ist das Nasswerden eben ganz wichtig. Das heißt, manchmal müssen wir was bekommen, was uns nicht so passt, damit wir etwas bekommen können, was wir eigentlich ersehnen. Das ist so, wie wenn einer sagt, ja bitte, ich möchte jetzt Marathon laufen, ich würde so gern den New York Marathon mitlaufen, aber ich möchte bei der Hitze nicht trainieren. Ich möchte mein Übergewicht nicht verlieren und ich möchte hier nicht bei der Hitze 1000 Meter laufen. Ja, das ist, wäre die Form, ich wasch mich, aber mach mich nicht nass. Ein weiterer Weg, recht sicherer Weg, Wachstum und Gesundheit zu vermeiden, ist der, den ich genannt habe, dieses Eingeschlossensein in den inneren Wirklichkeitssimulator. Es gab ja in Schlössern so Spiegelsäle und es gab, glaube ich, in der Renaissance solche Spiegelkammern, hauptsächlich achteckige Spiegelkammern, also ganz verspiegelte Kammern. Und wenn man in einer solchen Kammer ist oder nur zwischen zwei Spiegeln, dann sieht man immer sich selber und man sieht sich selber im Spiegel und man sieht die Spiegelung von sich selber im Spiegel und man sieht sich sozusagen verhundertfach. Soweit man noch scharf sehen kann, sieht man immer wieder sich selber. Und das gibt es nicht nur im physikalischen, sondern es gibt es auch im psychologischen Bereich. Jemand, der sein Innenleben so konstruiert, dass er sozusagen immer nur sich selber sieht und sich damit in gewisser Weise ziemlich stark abschließt und ausschließt von der äußeren Wirklichkeit. Ganz geht das natürlich nicht, aber es geht weitgehend. Es gibt Menschen, die haben so feste Vorstellungen vom Leben und so feste Vorstellungen, wie andere sind und wie die Welt an sich ist und wie das Universum gestrickt ist und wer, warum, wie böse ist oder wie gut ist und so weiter. Und das ist alles so festgefügt, dass sie sozusagen keine Beweise fürs Gegenteil mehr an sich heranlassen, keine neuen Informationen oder wenn, dann so gefiltert, dass sie wieder zu ihnen passen. Also sie haben die Welt so konstruiert wie ein Spiegelkabinett, in dem sie pausenlos sich selber sehen. Und die äußere Wirklichkeit sieht ja jeder von uns anders. Es gibt ja keine zwei Menschen, die die Wirklichkeit jetzt ähnlich sehen. Ähnlich vielleicht schon, aber nicht ganz gleich. Und sich auszuschließen von äußeren Einflüssen weitgehend ist eine innere Wirklichkeit konstruiert haben. Da gibt es immer natürlich viele gute Gründe, die jemand anführen kann, aber die ganz wenig mehr erlaubt, dass jemand sich ändern kann. Das hat den Vorteil, dass jemand sozusagen sehr stabil ist in seiner Weltsicht. Ja, so oberbayerisch gesprochen, ich sag's wie es ist. Mir ist an mir, ja, wir wissen alles schon und das haben wir alles schon 1960 gemacht und so weiter. Aber er kriegt keine neuen Einflüsse mehr. Und dies ist außerordentlich schade. Denn die Wirklichkeit hat viele Nachteile. Sie ist manchmal, sie ist sehr oft widersprüchlich, sie ist oft schmerzlich, sie ist manchmal dumm und sie ist hässlich, sie ist oft grausam, sie ist ein bisschen verrückt, etc., etc. Man kann es so sehen, aber die Wirklichkeit hat einen Vorteil. Und dieser Vorteil, der sticht, scheint mir alles. Die Wirklichkeit ist wirklich. Das heißt, das Öffnen eines Fensters in der inneren Spiegelkammer. Eines Fensters, um die äußere Wirklichkeit wieder hereinzulassen. Sich wieder berühren zu lassen von dem, was außen wirklich ist. sich auch im Verstand berühren zu lassen, sich in Frage stellen zu lassen und sich nicht zuletzt im Gemüt berühren zu lassen, das macht einen großen Teil des Reichtums des Lebens aus, der Vielfalt. Und falls Sie jemand kennen oder selbst das Gefühl haben, meine Welt ist eng geworden, sie ist starr geworden, sie ist so verfestigt geworden, dann wäre der Weg, Wachstum und Gesundheit wieder zu ermöglichen, ja geradezu einzulassen, das Fenster zu öffnen, der Spiegelkammer, und zu sagen, ich gucke mal, was draußen wirklich ist. Ich sehe mal hin, was mir begegnet. Und ich lasse mich nicht nur im Verstand bewegen, also erkennen, was da ist, sondern ich lasse mich im Gemüt berühren. Und auch hier, weil ich im Radio Horeb spreche, hier ist Jesus Christus ein leuchtendes Vorbild. Er war nicht ein Mensch, der irgendwo saß und in ewiger Kontemplation ruhig vor sich hin sah, sondern er war ein Mensch, der außerordentlich berührbar war, der außerordentlich bewegbar war in seinem Gemüt, der geweint hat, der getrauert hat, der sich gefreut hat. Mit seinen Freunden, mit Lazarus, der dann beim Tod von Lazarus so traurig war und ihn dann auch wieder erweckt hat zum Leben, und der natürlich Schmerz und Angst erlebt hat, der wirklich ein Vorbild ist für uns, dass der Weg nicht ist, sozusagen die Ataraxia, die Unerschütterbarkeit, sondern die Bewegbarkeit, das sich beeinflussen, bewegen lassen, auch vom Schmerz vom anderen, von Freude von anderen und so weiter. Sich hinneigen mit seinem Gemüt. Und jeder, der diesen Weg geht für die nächste Stunde, der findet viele Möglichkeiten. Und das ist so, als ob sie wieder erlauben, dass ihr inneres Instrument wieder voll orchestriert erklingt. Ihre Seele sozusagen nicht wie ein Sperrholzbrett mit einer Saite drauf, also kann man auch Mozart spielen, sondern wie wirklich ein Orchester, wie eine Orgel, wie ein Streichquartett, ja, oder wie ein Symphonieorchester. Gut. Das war der Aspekt, eingeschlossen in den inneren Wirklichkeitssimulator beziehungsweise Öffnen eines Fensters oder einer doppelflügeligen Tür eines Tores und die Wirklichkeit hereinzulassen, auch die zwischenmenschliche Wirklichkeit und die Schönheit eines Blattes oder des Anglanzes der Sommersonne auf einem Grashalm, etc., 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 etc. Hunderttausend Gründe, eigentlich zum Jubeln bewegt zu sein, traurig zu sein und den Reichtum der eigenen Seele zu spüren, damit die Seele das wieder wird, wozu sie eigentlich da ist, nämlich ihren eigenen Reichtum zu entfalten, wie eine einzigartige Blüte, in gewisser Weise, nach der christlichen Meinung, in gewisser Weise auch zum Preis Gottes, ja, wie der heilige Ignatius sagt, der Mensch ist geschaffen, Gott zu loben, ihn zu verehren und ihm zu dienen und so seine Seele zu retten. Also in dieser Reihenfolge, ihn zu loben, das ist das Wichtigste, das Erste, ihn zu verehren und ihm zu dienen. Dienen ist schon auch so ein bisschen Werkgerechtigkeit, aber zuerst ist das Loben und das Verehren, ihn zu loben, ihn zu verehren und ihm zu dienen. und so auf diese Weise seine Seele zu retten. Gut, vielleicht lassen wir es sogar an diesem Punkt. Ich möchte Sie wirklich, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, gerne einladen, auch in Ihrem Leben. Sind sicher die Hörerinnen von und Hörer von Radio Horeb sind sicher Menschen mit einer hohen Innenkultur. Ich möchte Sie einladen, Ihrer Seele noch mehr Raum zu geben. Noch einen mutigen Schritt zu machen. Nicht einen heroischen, sondern nur für die nächste Stunde. Nur für die nächsten 24 Stunden. Milde, sich wieder ein Stück zu öffnen. Für die Größe der Aufgabe, die in Ihnen ist. Für die Größe Ihrer eigenen Individualität, die Ihnen ja geschenkt ist. Und für die Größe der Welt als Geschöpf, als Geschöpf Gottes und die eigentliche Ebenbildlichkeit und auch die Ebenbildlichkeit eines anderen. Das ist auch noch ein Aspekt. Es ist möglich, in jedem anderen Menschen das Ebenbild Gottes zu sehen. Manchmal passt uns das nicht, wenn wir einen Lieblingsfeind haben und sagen, hoppla, das ist ja erstens mein Nächster, den muss ich lieben. Und da wird schon ganz eng. Und das ist noch das Ebenbild Gottes. Den muss ich ja irgendwie wunderbar finden. Und dennoch, glaube ich, ist es möglich. Und wenn Sie es noch nicht probiert haben, dann probieren Sie mal, gehen Sie durch die Stadt, durch den Dorf in den nächsten und gucken Sie in die Gesichter und sagen sich, das ist auch das Ebenbild Gottes. Und Sie werden merken, wie diese Gesichter, welchen Glanz die bekommen, wie Sie die neu sehen können. Ich mache hier eine Zäsur, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, ich wünsche Ihnen wirklich von Herzen einen sinnvollen Tag, eine sinnvolle nächste Stunde, sinnvolle nächste 24 Stunden und ein gutes Leben.
Vielen Dank, Herr Dr. Stadtmüller, für Ihren Vortrag. Es waren jetzt keine 6 Wege, Wachstum und Gesundheit zu vermeiden, sondern es waren 4, aber das war ein ziemliches Destillat, Dr. Stadtmüller. Ich darf das ganz kurz zusammenfassen. Nochmal, das erste war der erste Weg, von jetzt an mache ich alles ganz anders und für immer. Und Der Weg heraus war, ab jetzt mache ich etwas ein bisschen anders und das nur für die nächsten 24 Stunden. Das war das mit der Milde, aber auch dem Ernst, den Sie beschrieben haben. Das zweite war, ich gehe erst ins Wasser, wenn ich schwimmen kann. Und der Weg heraus wäre, ich beginne zu schwimmen zu üben, auch wenn ich es noch nicht kann. Ich hole mir Unterstützung und ich bejahe auch meine Fehler, die ich mache. Sie haben da ziemlich plastisch das Bild des kleinen Kindes genannt. Das Laufen lernt er eigentlich dadurch, indem es immer auf den Hosenboden fällt. Und die meiste Zeit sitzt es eigentlich auf der vollen Windel, aber es fällt da gut gepolstert. Das dritte war, wasch mich nicht, aber mach mich nicht nass. Und sie meinten, ja, ich soll meinen Alltag betrachten und schauen, welches Geschenk bekomme ich denn jetzt in diesem Moment oder in der kommenden Stunde? Und das letzte ist noch gut im Gedächtnis, das Eingeschlossensein im eigenen Wirklichkeitssimulator, in dieser inneren Spiegelkammer, wie sie sie nannten, und wo ich herauskomme durch das, ja, Öffnen eines Fensters und wenn es auch nur eines kleines ist und in die Licht von außen in die Spiegelkammer zu lassen. Der Schlüssel, den Sie nannten, ist ja eigentlich immer so Veränderung, nur 24 Stunden. Was für ein Geschenk sehe ich jetzt gerade in diesem Moment oder so? Dr. Stadtmüller, wie klein dürfen denn diese Schritte sein, die ich machen sollte auf diesem Weg zur Veränderung? Sind es jetzt 24 Stunden Schritte oder kann es auch mal die nächsten 12? Oder wie klein dürfen diese Veränderungsschritte sein?
Der Schritt kann, fast hätte ich gesagt, beliebig klein sein. Beliebig klein ist nicht ganz richtig formuliert, aber sozusagen beliebig klein wäre unendlich klein, das können wir nicht mehr spüren. Aber so etwas wie eine Winzigkeit. Dieser Eremit, der sagte mal, mit so ein bisschen resignierten Ton, aber geübte Resignation, der sagte jeden Tag mal, ogni giorno di nuovo. Jeden Tag fange ich neu an. Ja. Ich fange einfach neu an. Als wäre das Leben neu, was Edith Stein auch sagte. Jeden Tag an, so anfangen, als wäre es ein neues Leben. Und ich kann auch eine Stunde so anfangen. Und das ist manchmal sehr kränkend, weil wir wünschen dann, dass wir möglichst eher perfekt sind. Ja, das ist ja das, dass ich gehe erst ins Wasser, wenn ich schwimmen kann, wieder. Aber die Demut hilft, zu sagen, ja, ich bin eben jetzt fehlbar gewesen. Ich wünsche es zwar nicht zu sein, aber ich bin jetzt fehlbar gewesen. Jetzt fange ich neu an. Ja. Und immer wieder neu. Und wer das tut, der wird auf jeden Fall Fortschritte machen. Das Problem ist, dass die meisten sozusagen es nicht tun, sondern mit sich hadern, warum habe ich diese Fehler?
Sie haben Angelus Silesius zitiert, der sagt, werde der, der du bist. Ich meine, das sind, viele wissen ja noch gar nicht auch, wer sie sind. Also die Schritte dahin unendlich klein und jeden Tag aufs Neue. Da sind wir doch eigentlich auch schon manchmal beim Thema auch der Beichte zum Beispiel. Ich meine, ich stelle immer wieder fest, ich bin jedes Mal beichte ich dasselbe. Aber jedes Mal aufs Neue bekomme ich Gottes Zusage, es ist dir vergeben, beginne aufs Neue. Geh raus aus dem Beichtstuhl und fang einfach wieder neu an. Ist es da was, wo die Kirche im Grunde auch zutiefst psychologisch handelt und sagt, fang einfach neu an?
Ja, also ich glaube, es geht sogar noch einen ganz wesentlichen Schritt weiter. Wenn wir einen echten kleinen Schritt tun, dann bekommen wir den Rest der Strecke manchmal geschenkt.
Wie meinen Sie das?
Ja, es gibt einen, im Islam gibt es einen schönen Satz, dazu kann man, glaube ich, auch im katholischen Radio dann gut hören. Das heißt so etwa, wenn du einen Schritt gehst, kommt dir Gott 99 entgegen. Also er hat schon Anspruch darauf, dass wir die 100 Schritte gehen. Das ist das, was er einfach erwartet. Aber er nimmt einen Schritt in seiner Barmherzigkeit für die 100, er kommt uns 99 entgegen. Und warum kommt er uns nicht 100 entgegen? Er kommt uns wahrscheinlich nicht 100 entgegen, weil er unsere Freiheit achtet. Und er möchte, dass wir diesen Schritt tun. Nicht, weil er ihn nicht tun könnte, weil er es uns nicht geben würde, sondern weil wir dadurch größer werden, dass wir selber die 100 Schritte gehen. Aber er nimmt unseren einen Schritt für die 100.
Ich denke, das sind passende Worte zum Schluss. Lieber Dr. Stadtmüller, ich danke Ihnen sehr für Ihren Vortrag, für Ihre klaren Bilder, die Sie auch verwendet haben, dass es wirklich leicht verständlich war für uns alle. Herzlichen Dank und ein Gruß zu Ihnen in die Berge.
Ja, danke schön, Herr Müller, und auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wenn Sie diese Sendung bestellen möchten, wenn Sie sich in Ruhe nochmal anhören wollen auf CD, dann können Sie diese Sendung bestellen beim Radio Horeb CD-Dienst. Oder wenn Sie im Internet fit sind, wählen Sie unsere Website an www.horeb.org. Dort können Sie sich ganz einfach eine CD bestellen beziehungsweise sich auch einen sogenannten Podcast unserer Sendung herunterladen. www.horeb.org. Es bedankt sich Dominik Miller.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 76 15 515. Ich wiederhole, 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.